Ilan, willkommen zum Energiezone Monthly oder bei Monthly ist es ja momentan, aber wir
versprechen. Nee, wir sind Monthly jetzt.
Ist so?
Ich habe geguckt, wir haben eine Oktoberakt und jetzt ist 2. November.
Alles klar.
Sonntag natürlich, aber klar, ich würde sagen, wir schaffen es jetzt. Wir haben eine höhere Taktung.
Die Oktoberfolge lief ja eigentlich ganz gut, aber ich habe das Gefühl, dass die Katharina Reich den Podcast noch nicht hört und unsere Empfehlung noch nicht gefolgt ist, dass sie einfach diese Studienlage aus den erneuerbaren Energien übernehmen sollte und das quasi durch die Gegend trägt. Damit bekommt sie viel mehr Macht als mit den Dingen, die sie zurzeit tut. Ich habe jetzt schon das Gefühl gehabt, in den letzten Wochen, Monaten ist jetzt diese Gas-Only-Strategie, die ja die CDU fährt mit Katharina Reichel, das wird jetzt gerade so ein kleines Eigentor, auch aus der Wirtschaft heraus. Es gibt jetzt wenig Applaus, außer von denjenigen, die Gaskraftwerke bauen und Planungssicherheit wollen. Es ist ja politisch, scheint mir das sehr ungeschickt zu sein. Nimmst du es irgendwie anders wahr?
Also ich habe das Gefühl, es wird trotzdem einfach nur über Gas geredet, größtenteils. Und dann geht es irgendwie um die Anzahl der GW, ob wir 20 oder 12 oder was auch immer und wie wir es machen, hintenrum durch die EU-Tür oder. Aber ja, ein bisschen Gegenwind gab es schon auch, das stimmt. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass Katharina Reiche nicht nur hört, sondern auch mal reinkommt in den Podcast. Dann können wir es mal.
Ja, aber genau, es ist ja so offensichtlich irgendwie, ne? Ich hatte nach unserem Podcast oder was vor dem Podcast, hat ja Katar gedroht, dass sie die LNG-Lieferungen nach Europa sozusagen ja nicht einstellen, aber aufgrund des Lieferkettengesetzes irgendwie verzögern würden. Und da zeigt sich ja, dass diese Abhängigkeit total ungesund ist, egal ob das jetzt aus den USA, aus Katar oder aus Russland kommt.
Das
und ich bleibe dabei, dass ich glaube, die erneuerbare Energiebranche muss das ganze Thema Grün und Nachhaltigkeit ablegen und rein auf Resilienz setzen. Dann wird man, glaube ich, auch in der Twitter-Blase mehr Fürsprecher gewinnen. Auch bei den Atomis. Ich bin ja recht aktiv immer noch bei x.com und da sind die Atomis doch recht stark. Also viele haben da so eine kleine Träne im Auge, wenn da irgendwelche Kühltürme abgerissen werden von ehemaligen Atomkraftwerken. Ich würde sagen, 8 von 10 Kommentaren sind, das haben wir uns jetzt selber eingebrockt, ein bestens funktionsfähiges Kraftwerk, komplett unnötig abgerissen. Also da wird nicht über Gas geredet. Da wird Atomkraft romantisiert.
Da würde ich ja sogar mitgehen. Gut funktionierende bestehende Kraftwerke abreißen, finde ich auch fragwürdig. Aber die Frage ist ja nach vorne gerichtet. Jetzt sind wir ja da. Jetzt haben wir es schon abgerissen. Da hilft ja irgendwie auch nicht trauern und hilft uns ja irgendwie auch nicht.
Ja, okay. Gut, bevor wir jetzt nochmal zu den Kapazitäten gehen, da geht es ja auch USA versus China mit dem Thema AI, Stromverbrauch. Gehen wir gleich nochmal dazu. Würde ich aber erstmal nochmal hier mein persönliches Hobby, wie optimiere ich meinen eigenen Stromverbrauch und eigene Stromkosten, widmen. Da habe ich jetzt von Leon Hirt, der war hier auch schon im Podcast, der hat einen Post repostet bei LinkedIn, eine Studie von Naturstrom, die festgestellt hat, dass ein variabler Stromtarif eigentlich für alle Haushalte lohnenswert ist, aber für die Haushalte, die regelbare Verbraucher haben, wie zum Beispiel Wärmepumpen und Elektroautos, besonders lohnenswert. Und das sehe ich mittlerweile nicht mehr so, weil ich habe ja diesen variablen Stromtarif von Tibba und ich habe dann hier auch im weiteren Verlauf kommentiert, nicht nur bei Leon, sondern auch woanders, dass ein variabler Stromtarif für Besitzer von Solaranlagen eben nachteilig ist. Ich habe gerade mal geschaut, was meine Tipperpreise im letzten Winter waren und was die voraussichtlichen Tipperpreise jetzt wieder im Winter werden. Da lande ich, ich habe jetzt mal einfach halber mal 10.000 Kilowattstunden im Jahr zum einfachen Rechnen angegeben. Da lande ich dann auf einem Preis pro Monat, November, Dezember, Januar, Februar, durchgemittelt im Bereich 30 Cent. Das ist ja die Zeit, die bei mir die Solaranlage relativ wenig Leistung bringt und ich angewiesen bin auf den Tibba-Strom, dann zahle ich aber in der Zeit viel mehr, als ich für einen vergleichbaren günstigen Dauerstromtarif zahlen würde. Ich habe gerade mal Verivox aufgemacht. Ich muss mir mal quasi die Übersicht mir anschauen. Da sind wir aktuell im Bereich so 25 Cent brutto plus Grundpreis werden da verlangt. Genau, ich habe hier den Tarif von Montana Energie. 12 Monate Vertragslaufzeit, 12 Monate Preisfixierung, 24,3 Cent. Arbeitspreis 15 Euro im Monat Grundpreis, komme ich auf 217 Euro, während ich bei Tibber in der gleichen Zeit pro Monat circa 300 Euro zahle. Und im Sommer habe ich ja gar nichts von den günstigen Stromtarifen, die es auch bei Tibber dann günstiger sind. Die liegen dann vielleicht so um den Bereich 24 Cent oder 23 Cent im Tagesmittel, weil da habe ich ja meine Leistung aus der Solaranlage und der Batterie. Deswegen würde ich sagen...
Aber woher kommt das? Also ist das, weil Tibber einfach so hohe Margen nimmt? Oder?
Nee, Tibber gibt ja quasi die Strompreise 1:1 weiter. Das Geschäftsmodell von Tibber, konnte man ja auch bei Energiezone ja schon lernen, weil der Tibber-Chef hier schon drin war, ist diese Grundgebühr, diese 5, 6, 7 Euro, da darauf basiert deren Preis. Den Strompreis geben sie 1:1 weiter von der Börse. Klar, da sind dann noch nicht diese nach 14a mit Modul 3 mit reduzierten Netzentgelten optimierten Strompreise. Aber auch wenn ich meine Batterie im Winter aktiv steuern könnte mit Tibber, das kann ich noch nicht, kann ich wahrscheinlich demnächst. Und immer zu den Zeiten, wenn der Strom günstig ist, die Batterie lade, um dann, wenn der Strom teuer zu ist, aus der Batterie zu leben, komme ich trotzdem nicht unter den aktuell günstigsten Dauerpreis. Ich kann dir mal sagen, was ist jetzt gerade heute zum Beispiel, zahle ich im Schnitt eher 30 Cent. Aktuell ist der Strom bei 28 Cent, also 33, 34 Cent würde ich zahlen. Und wenn ich jetzt bei Montana Energie wäre oder Grünstrom, die waren ja auch schon zu Gast, würde ich, egal wann ich konsumiere, nicht mehr als 28 Cent zahlen. So, da würde ich sagen, ist diese...
Das ist ja jetzt auf Basis von, also du hast einfach nur die Durchschnittspreise gebildet, ne? Also die ungewichteten Durchschnittspreise sozusagen. Du hast nicht deinen eigenen Verbrauch da drunter gelegt und dann sozusagen Volumen gerichtet, je nachdem, wann dein Lastgang ist sozusagen.
Das stimmt. Aber ich würde sogar weitergehen. Sogar wenn ich immer nur zu den drei günstigsten Stunden bei Tibber konsumieren würde und wenn ich alle meine Geräte so steuern würde, wäre es immer noch teurer als mit dem Dauertiefpreis oder mit dem günstigsten Stromanbieter.
Aber dann kann es ja nur sein, weil die eine andere Kostenfunktion haben oder, was ich nicht glaube, weil die haben ja auch Spotmarkt Exposure, das Gleiche. Ja. Oder sie kaufen, versuchen sich halt einfach die Kunden zu kaufen und hoffen, dass die nicht nach 12 Monaten wechseln und dann springt das irgendwie in ein sozusagen Tease and Squeeze, oder? Also
sie geben mir den Börsenstrompreis weiter. 1:1 ist ja der Börsenstrompreis. Also es gibt keine Marge, die Tipper
da. Ich meine die Montanas jetzt von Verivox und so.
Ja gut, aber nach 12 Monaten, ich kann ja alle 12 Monate wechseln. Es gibt noch einen anderen Anbieter, der macht hier quasi, der war noch billiger. Was war das? Rabbit Energy. Die würden mir für einen Monat Vertragslaufzeit mit einem Monat Fixierung 17 Cent anbieten. Da würde ich jetzt sagen, jeden Monat wechseln würde ich jetzt ungern. 17 Cent sind natürlich sehr, sehr attraktiv. Ich glaube, für meinen Heizstromtarif zahle ich 23 Cent brutto. Ich habe ja so einen Doppelzähler, also zwei Zähler im Keller. Es wundert mich aber schon. Also klar kann man, glaube ich, noch mehr optimieren, wenn man dann nach 14a nochmal in diesem Modul 3 diese reduzierten Netzentgelte in Kauf nehmen, aber das sind am Ende auch nur 3-4 Cent. Damit würde ich ungefähr auf die Größenordnung kommen, die dann sozusagen der niedrigste Dauerstromtarif hat. Aber ich möchte behaupten, dass für auch mit Modul 3, auch mit 14a, auch mit einer großen Batterie, lohnt es sich für Solaranlagenbesitzer mit einer Batterie überhaupt nicht in diese variablen Tarife zu gehen. Das ist ja eigentlich verwunderlich, man versucht sich ja schon möglichst netzdienlich zu verhalten, aber funktioniert überhaupt nicht. Das ist das, was da der und es passt auch zu dem, was uns ja über die Inbox bei Energiezone zugetragen wird. Es geht ja auch anderen Solaranlagenbesitzern. So, ja. Also man kann sich da, man optimiert gegen sich selbst. Und klar, sollte Montana Energie nach einem Jahr diesen Tarif nicht mehr anbieten können, würde man in den nächstgünstigeren Tarif wechseln. Du kennst ja die Spotpreise oder die Future-Preise 2026, 2027, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Es geht ja eher nach unten. Also wir reden ja darüber, was wahrscheinlich in 12 Monaten ein weiterer Energieanbieter in den Markt eintritt, der mir dann nicht für 24,3 Cent pro Kilowattstunde den Strom anbietet, sondern wahrscheinlich für 22 Cent. In diese Richtung läuft's ja. Und was wir auch nicht ignorieren dürfen, diese Kosten dieser Selbstoptimierung, Batteries, sozusagen EMS-System, Wechselrichter, die man ja irgendwie braucht, um das Ganze zu betreiben, die sind ja recht hoch. Ne? Also das mache ich jetzt irgendwie gerne als DIYler, aber das kommt ja nicht für lau.
Das stimmt. Ja, ich habe nochmal gerade geguckt im Markt-Dashboard von ONU Energy, unserem schlauen Cockpit für alles, die gerade mir die Settlement-Preise für den Terminmarkt, also Strom-Base Future, also Terminmarktprodukt, wo du sozusagen übers ganze Jahr kontinuierlich sozusagen Strich fährst. Das ist eben genau das, was sozusagen nicht volumengewichteter sozusagen Durchschnittspreisbildung, die erwartet wird am Markt. Für 26 noch 87 Euro, also 8,7 Cent dann sozusagen der reine Energiepreis. Für 27 nur noch 84 und für 28 78. Also es geht wirklich genau 5 Euro pro Jahr runter. Also 0,5 Cent pro Kilowattstunde pro Jahr runter in der Erwartung.
Siehst du, deswegen würde ich, aber mir widerstrebt das ja. Ich möchte ja quasi gar nicht, ich möchte mich ja netzdienlich verhalten und machen diesen Podcast, um es auch zu lernen, immer wieder. Aber jetzt am Ende verschenke ich jedes Jahr mehrere hundert Euro und habe diesen ganzen Aufwand noch dazu, den ich betreiben muss, um mich dann letztendlich zu behalten. Aber ich könnte einfach stumpf den günstigsten Tarif abschließen, würde total Kosten sparen, würde dann auch natürlich kein preisbasiertes Laden mehr machen können beim Auto. Also aktuell komme ich ja nochmal am Wochenende hier auch im Winter, im Oktober gibt es schon nochmal Stunden, wo ich dann an die 20 Cent rankomme. Dann ist quasi der Spotmarktpreis bei 0 Euro oder teilweise negativ. Dann zahle ich ja nur die Netzentgelte. Ja, aber hey, das sind irgendwie 2-3 Stunden und mehr als irgendwie das Auto da wirklich variabel reinsteuern, kann ich gar nicht. Die Wärmepumpe kann man nicht wirklich nach den Spotmarktpreisen fahren, weil die geht dann irgendwann kaputt, wenn die zu oft an- und ausgeht. Die liegt idealerweise ja nur zweimal, möchte ja gerne den Verdichter, dass der maximal irgendwie zweimal am Tag anläuft. Sonst geht der mir nach 5 Jahren kaputt und dann muss ich für 10.000 Euro eine neue Wärmepumpe kaufen. Das macht gar keinen Sinn. Also ich möchte ja nicht sozusagen gegen unsere eigene erneuerbaren Energien Dogmen argumentieren, aber ich bin so ein bisschen enttäuscht von denen.
Ja, also ich glaube, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist halt auch diese sozusagen noch starren Komponenten des Strompreis für, also so Netzentgelt und so weiter variabilisieren, also was halt 14a macht. Und es muss sich halt lohnen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass halt die Nachfrage auch flexibilisiert wird. Sonst, also so, wir können, ja, das macht halt keinen Sinn. Hinter so Montana-Tarifen die Nutzer zu verstecken. Das glaube ich ist.
Stimmt. Und ich meine, es war ja noch nie so billig wie jetzt, sich Solar aufs Dach zu bauen. Wie wir jetzt aber lernen durften im aktuellen Artikel vom Manager Magazin, passiert das auch auf den Schultern der Dienstleister. Da ist ja Enpal gerade nicht so gut weggekommen. Ich glaube, die Titelgeschichte hieß Moderne Sklaverei bei Solarfirma Enpal. Da haben sie auch eine Stellungnahme zugeschrieben. Erzähl doch mal, was hast du denn, also erzähl vielleicht erstmal für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, was ist da passiert und wie hast du es wahrgenommen? Du bist ja quasi am Nabel der Welt in Berlin mit ONU.
Weiß ich gar nicht. Also ich war letztens bei einem Kunden vor Ort im so ländlichen Bayern und es ist auch echt immer gut, so einen Realitätscheck zu bekommen von großen Strom- und Gasverbrauchern, wie die Welt wirklich aussieht in der Fläche. Und manchmal bin ich ein bisschen zu sehr hier am Berliner Startup-Bubble-Schreibtisch. Ich finde es echt ganz gut, immer wieder mit echten Problemen konfrontiert zu werden. Aber genau, ist so ja so ein bisschen so die dunkle Seite dieses ganzen Booms, die Arbeitsbedingungen bei Enpal und Co. Also dieses der ganze Ausbau ist faszinierend, aber wird irgendwie auch getragen von Unternehmen, die sehr schnell wachsen und so ein hyperschnelles Wachstum hat oft auch so eine dunkle Seite. Und im Manager-Magazin war eben so eine große Recherche über Enpal, die veröffentlicht wurde. Kennen alle, eins der bekannten oder das bekannteste vielleicht deutsche Solar-Startup. Und die Vorwürfe sind schon echt, haben es in sich, sind massiv. Die sprechen da von systematischer Ausbeutung. Es geht nicht nur um Einzelfälle, sondern um so, die schreiben von einem System, das auf Druck und so weiter, besonders von ausländischen Fachkräften basiert und auch der Umgehung von Arbeitsschutz, um profitabel zu sein. Und konkreten Vorwürfe waren halt irgendwie Arbeitszeiten, Wochenarbeitszeiten von 60 bis 100 Stunden, Bezahlung nicht so gut, Zitat, moderne Sklaverei, irgendwelche Knebelverträge mit hohen Rückzahlungsforderungen und so. Und das Ganze steht natürlich schon im starken Kontrast zur Version, die dieses Unternehmen selber abgibt. Also wenn man.
Aber wer hatte da Knebelverträge? Die Leute, die das aufs Dach bringen müssen?
Die kommen nach Deutschland und da gibt es natürlich an und die werden ausgebildet und das ist ja irgendwie sehr löblich. Aber das kostet natürlich auch und dann. Werden die, also ich zitiere ja auch nur, ne, weiß nicht, ob ich es unbedingt Knebelvertrag nennen würde, aber die Arbeitnehmer, die dann diese Ausbildung bekommen, werden eben dann längerfristig gebunden, um die Investition auch zu recovern, glaube ich, so verstehe ich es. Und naja, also wenn man
jetzt verstehe ich auch die Stellungnahme von NPAL, dass sie da quasi, weil sie sehr stark auf diese angeworbenen Arbeitnehmer da auch abstellen in der Stellungnahme.
Ja, genau. Also sozusagen, ich finde es total spannend, sozusagen, wenn man dann jetzt sozusagen guckt, wie sagen die, was sagt ein Mario Kohle, der inszeniert sich ja dann sozusagen als Kapitalist, aber Idealist gleichzeitig, der die Welt auch irgendwie rettet und die marginalisierten Gruppen, also wie zum Beispiel die ausländischen Fachkräfte, die dann nach Deutschland kommen, denen eine Chance gibt und so, und dann so Friedrich Merz und Co. Kommen dann auch vorbei, um sozusagen die Erfolgsstories da publik zu machen und sich da in die PR einspannen zu lassen. Und die Verteidigung von NPAL ist halt, also weisen alle Vorwürfe zurück, sprechen von Einzelfällen und auch von falschen Darstellungen und sagen, sie haben ziemlich gute Prozesse, branchenführend. Und man habe die kritisierenden Vertragsklauseln da inzwischen entfernt und einige von den Vorwürfen auch seien irgendwie haltlos und so. Ja, ich glaube, also meine Einordnung ist so ein bisschen, es ist halt, NPAL strahlt, hat halt irgendwie, ist so ein strahlendes Symbol. Und hinter der Fassade ist es wahrscheinlich nicht ganz so strahlend, wie es nach außen wirkt. Aber ich glaube schon, also so die fundamentale Frage, kann Energiewende sozial gerecht gemacht werden? Glaube ich schon. Und wir brauchen schnellen Ausbau und wir brauchen auch innovative Unternehmen und wir brauchen auch Leute, die da irgendwie Druck machen und Gas geben. Und natürlich muss man darauf achten, dass da nicht ausgebeutet wird und an irgendwelche Zustände vom Frühkapitalismus, bevor es ArbeitnehmerInnenbedingungen und so weiter gab, erinnert wird. Und genau, von daher ist vielleicht eigentlich gar nicht schlecht, kritische Berichterstattung, so ein bisschen so ein Weckruf für die Branche und ja, von daher, ich fand es super spannend zu beobachten alles.
Okay, gut, also
hast du das irgendwie mitbekommen oder rezipiert oder
einen Teig drauf? Ja, ich habe es halt durch sozusagen rein in der Twitter-Blase und im Manager-Magazin mitbekommen, das wird sicherlich auch, ich glaube, es kommt jetzt weniger bei den NPAL-Zielkunden an. Denen geht es ja offensichtlich immer um den Preis. Ne? Was bekomme ich eigentlich, zu welchem Preis bekomme ich meine Solaranlage und Wärmepumpe aufs Dach? So, ob da dann am Ende auffällt, dass das vielleicht zu Lasten der Arbeitnehmer gemacht wird oder dass da immer nicht 100% auf das Thema Arbeitssicherheit geachtet wird, weiß ich nicht. Ich glaube, du bist einfach, wenn du als Eigenheimbesitzer bist, einfach froh, statt für 25.000, für 22.000 den Deal abgeschlossen zu haben, dass, wenn ich jetzt ein regionaler Solaranlageninstallateur wäre, würde ich das, glaube ich, sehr, sehr stark nutzen, auch in meinen Angeboten. Ne? Ja, da gibt es irgendwie Vorwürfe und vielleicht irgendwann irgendwie die BG zu dir aufs Grundstück und dann haftest du mit. Das könnte man vertrieblich nutzen. Aber ansonsten, ja,
es ändert. Ja, aber ich glaube nämlich auch, dass die wollen das natürlich günstig, aber die wollen natürlich auch, also gute Arbeitsbedingungen ist ja auch eine Errungenschaft irgendwie von einer entwickelten Industriegesellschaft. Und ich glaube, dass viele von den Kunden auch irgendwie das Einhalten von Mindeststandards irgendwie befürworten würden. Deswegen glaube ich, dass sie dann gerne auch bei einem lokalen Unternehmen dann da, wir hatten ja die Kieler da in Hamburg beim Energiefrühstück, so ein Unternehmen, Adfontes oder so, die kennen wahrscheinlich alle ihre Mitarbeiter und achten stark drauf, dass es denen okay geht. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Also ich glaube, wie gesagt, das ist so NPAL 1,5 sozusagen als Gesamtsystemanbieter sind, glaube ich, immer auch schwer zu vergleichen mit den Einzelinstallateuren, die dann ja Systeme auch verkaufen, die ja voneinander erstmal entkoppelt sind, die dann durch gute DIYler wie mich wieder zusammengeführt werden. Ich war ja ganz froh über das Update. Ich weiß nicht, ob du dir das angehört hast, den Podcast, den ich mit Kevin aufgenommen habe, Kevin Wieland von OpenBB.
Ja, habe ich gehört. Ja.
Dass die jetzt quasi in den nächsten Programmversionen auch in der Lage sind, dass ich meine Batterie aktiv steuere. Das war bisher nicht der Fall. Also ich kann sie dann wirklich nach so einem Muster beladen, wie der Lastlauf im Haus ist. Und dann wird deine Batterie irgendwie zu günstigen Stunden tagsüber oder geladen. Dann wird das Auto auch nicht aus der Batterie beladen. Heute weiß ein dummer Wechselrichter, ein nicht gesteuerter Wechselrichter ja gar nicht, woher die Nachfrage kommt. Und dahinter liegen ja auch dann oft nicht die Stromtarife drin. Das heißt, die Batterie wird immer direkt entladen, wenn es Nachfrage gibt. Das macht aber dann oft gar keinen Sinn, wenn das Auto da von geladen wird. Insofern bin ich da ganz happy, aber ich stehe ja noch ein Podcast mit 1,5 aus, bei dem ich zu Gast sein soll. Ich bin immer noch nicht 100% schlüssig, ob jetzt diese All-in-One-Strategie die bessere Strategie ist für viele Haushalte oder das DIY. Du und ich, wir sind wahrscheinlich durch unsere technische Kompetenz immer eher geneigt, offene Schnittstellen, keine Abhängigkeiten, keine Abos zu wählen. Ich habe jetzt auch gelernt, dass bei OpenBB ja schon fast 100.000 Wallboxen verbaut sind. Also ist ja, schon
fand ich auch
groß.
Aber
für den normalen Hausbesitzer weiß ich nicht. Aber das hängt ja
auch. Und was ich auch spannend fand, dass sie auf den Mittelstand gehen, also kleine Betriebe irgendwie mit 5 bis 20 Autos und das ist ja so ein bisschen auch Zielgucken von UNU. Also fand ich total spannend.
Dass sie
Richtung sozusagen Software aus der Hardware kommen und dann jetzt aber Software machen und also EMS für kleine mittelständische Betriebe irgendwie, die, wo sie davon ausgehen, dass die Flotten dann wirklich mal irgendwann elektrifiziert werden.
Da fällt mir übrigens ein, ist das jetzt eigentlich durch, dass es keine richtige Förderung mehr gibt für Aufdachsolaranlagen bei Eigenheimen? Das war doch jetzt eine lange Diskussion. Da hatte doch der erneuerbare
Armanis Forderungen wurden
Interessenverbund hat sich doch da jetzt quasi sehr, sehr lautstark positioniert, dass man das bräuchte. Will ich jetzt gar nicht bewerten, ob man es braucht oder nicht braucht, aber ist jetzt irgendwie durch? Ist es entschieden?
Ich habe dazu keine Entscheidung gesehen. Ich glaube, das wird weiter diskutiert. Aber vielleicht habe ich es mir auch irgendwie durchgerutscht. Also ich glaube, das ist noch offen.
Okay, gut. Aber das vielleicht erstmal
so. Ich glaube, die Chancen stehen schlecht, dass es so weitergeht wie bisher mit der Förderung.
Erstmal, fairerweise für das System macht es ja auch nicht so viel Sinn, dass man mehr Aufdach baut, wenn der Strom nicht gebraucht wird. Auf der anderen Seite macht es auch wenig Sinn, die Gaskraftwerke zu fördern, wenn es alternativ bessere Lösungen gibt, die resilienter sind. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber ich verfolge natürlich Philips Posts weiterhin sehr aufmerksam. Und ich möchte das nochmal betonen, wie im letzten Podcast, ich finde es extrem schlau, dass die Branche sich da zusammenfindet und sozusagen mit einer Stimme spricht. So funktioniert, glaube ich, moderne Lobbyarbeit, um da wirklich Veränderungen zu erzeugen. So, was haben wir noch für Themen mitgebracht?
Große Bild, wo stehen wir beim Klimaschutz?
Ah.
Nicht nur in Deutschland, sondern global auch, also so Vogelperspektive. Leon, auch ein Post von Leon Hirt, kennen wir alle, Professor an der Hertie School und eine, ich sag mal, sehr bekannte Stimme in der Energiewelt, hat vor ein paar Tagen einen ziemlich, ja weiß ich gar nicht, ob pessimistischen, ich würde sagen realistischen Post auf LinkedIn abgesetzt. Er fragt, wo stehen wir aktuell? 2025 beim Klimaschutz, und seine Antwort ist schon, ja, ernüchternd. Genau, also Kernbotschaft ist, wir haben zwar die Technologien, also PV, Wind, Batterien, aber es scheint irgendwie nicht so richtig zu reichen. Das eigentliche Problem ist irgendwie politisch und ökonomisch, und wir haben so ein Kostendilemma. Wenn man jetzt Klimakosten ignoriert, was die meisten Volkswirtschaften ja tun auf der Welt, also sozusagen ist ein fossiles System oft immer noch billiger. Energiewende ist also kein Selbstläufer, nur weil PV-Module so günstig geworden sind. Und dann gibt es, also spricht man ökonomisch von diesem Freerider-Problem, also dass sozusagen Klimaschutz zwar ein Problem ist, aber eher halt ein globales und auch ein Kooperationsproblem. Also jedes Land hat irgendwie so seinen Anreiz, sich auf die Kosten der anderen auszuruhen. Und so, das ist schon immer das Kernproblem der Klimadiplomatie auch. Und dann wie so eine Art, ich würde mal sagen, geopolitische Resignation ist sein Hauptpunkt halt, so dass in der aktuellen Weltlage, er nennt es irgendwie die MAGA, Xi, Trump und Putin-Welt, dass dieser Kooperationsgedanke einfach tot ist. Und dass so stumpfer nationaler Egoismus oder Fokus auf die eigenen Themen halt einfach dominant ist. Und dann zieht er auch die brutale Konsequenz daraus und sagt, wir sollten uns mental und praktisch einfach auf eine 2,5 bis 3 Grad wärmere Welt vorbereiten. Und zwar und nicht so sehr auf die politisch anvisierten oder die bei 1,5 im Namen hinterlegten. Und das ist natürlich schon eine dramatische Ansage. Das heißt, wir als Deutschland oder Europa müssen dringend definieren, was ist eigentlich unsere Klimapolitik in einer nicht kooperativen Welt? Und so funktioniert das alles, was wir machen. Also dieses Carbon Border Tax, CBAM oder Cap and Trade, EUTS. So und so. Ich glaube, er hat irgendwie einen guten Punkt. Und das ist irgendwie deprimierend und hat auch viele auf LinkedIn natürlich irgendwie aufgestachelt und finden es traurig und so weiter. Aber es zeigt eben, Energiewende ist nicht nur ein Projekt, was wir irgendwie in Deutschland machen und dann ist alles gut und uns da irgendwie komplett abkoppeln können, sondern man muss irgendwie gucken, dass in der Welt insgesamt vorangeht und dass es nicht nur ein technisches Projekt ist, was DIY Bastler wie du und ich vielleicht zu Hause machen, sondern dass das irgendwie koordiniert passieren muss in der Welt. Und wenn das nicht insgesamt mitgemacht wird, dann ja.
Aber es wird ja nicht mitgemacht. Aber würde das nicht bedeuten, so aus Unternehmersicht muss ich wenn jetzt Philipp das nächste Business gründen würde. Heute hat er ja gründet er ein Business, was versucht, den Klimawandel zu verlangsamen. Aber die nächste Iteration des Business müsste doch sein, Lösungen anzubieten, die die Folgen des Klimawandels mitigieren. Also wir hatten ja schon mal ein paar hier auch zu Gast, Leute, die dann irgendwie in der Wüste Container bereitstellen, solarbetriebene Container, mit denen man sauberes Trinkwasser herstellen kann, irgendwelche Pumpenlösungen oder Drainagelösungen für Felder, die irgendwie permanent jetzt in dieser neuen norddeutschen Regenzeit unter Wasser stehen, bessere Beregnungs- oder billigere Lösung, Stauseen anzulegen in Brandenburg in der Nähe von Berlin, weil das jetzt ja auch zunehmend verwüstet, also im Sinne von, es regnet einfach nicht mehr. So müsste man doch aus unternehmerischer Sicht also drauf schauen. Also ich bin da komplett bei dir. Moralisch aus Bürgergesichtspunkten ist natürlich traurig, dass wir es nicht geschafft haben und wahrscheinlich auch nicht schaffen, dass wir das, was Leon Hirt sagt, dass es ja unwahrscheinlich ist, dass wir da gemeinsam sozusagen eine Lösung finden. Und die wird auch nicht durch das Thema Fusionskraft kommen, schnell genug. Sondern wir müssen uns jetzt, wir müssen die Folgen mitigieren. Ne? Und wir sind natürlich eine sehr reiche Geografie, die Folgen natürlich deutlich besser mitigieren kann als arme Geografien, vor allem in Afrika. Aber guckst du da jetzt eher so traurig drauf oder guckst du da so Chancen?
Also ich glaube immer noch, dass wir es weiter versuchen müssen. Man muss halt, man muss halt gucken, dass da, wo es ökonomisch Sinn macht, und da gibt es sozusagen einige Sachen auch, die sehen wir jeden Tag bei ONU, wenn wir Industrieunternehmen flexibilisieren, wenn wir die Energiebeschaffung optimieren, für die dann da ist richtig was rauszuholen, und das sind so die low-hanging fruits, die sollte man machen, und gleichzeitig wahrscheinlich auch immer noch auf globaler Ebene sozusagen internationale Diplomatie versuchen, da voranzukommen und sich aber realistisch fragen, was passiert denn, wenn die anderen nicht mitmachen und dann darauf gerne unternehmerisch reagieren. Ich weiß nicht, wie profitabel das sein kann, Stauseen in Brandenburg anzulegen, aber wir haben ja so einen kleinen Bauernhof da in der Nähe von einem See, der wird eher leerer, dieser See, der sinkt so ein bisschen ab, der Spiegel, also weil es auch ein bisschen verwüstet. Von daher würde ich mich krass freuen, wenn es in der Nähe einen Stausee gäbe, der den richtigen See dann weiter befüllen kann oder so.
Ja, aber ich meine, noch ist es ja billiger, einfach Regen aufzufangen. Also ich meine, es regnet jetzt um Brandenburg, aber das fließt halt alles ab. Ne? Irgendwie muss das Wasser ja gebunden werden. Es kann ja auch nicht alles vom Grundwasser aufgenommen werden, nicht schnell genug. Aber dass wir dann in Deutschland oder vielleicht in Norddeutschland mehr Entsalzungsanlagen aus der Ostsee, Wasser aus der Ostsee haben, was ja sowieso wenig Salz hat, also sich sehr effizient entsalzen lassen müsste, liegt ja nur daran, dass es noch billiger ist, auf Regen zu warten oder Ernteausfälle hinzunehmen, weil es einfach billiger ist, dann Nahrungsmittel.
Aber kann man das machen? Kann man so riesige Wasserreservoirs bauen? Ich weiß gar nicht.
Ich war gerade aus dem Herbsturlaub Mallorcas und bin auch an ein, zwei Stauseen vorbeigefahren, die erstaunlich leer waren, weil die dann über die Regenfälle übers Jahr halt nicht mehr ausgefüllt werden. Jetzt kann man sich entscheiden, ist es irgendwie billiger, live zu entsalzen, also quasi so eine Art Rüssel ins Mittelmeer zu halten und dann immer zu entsalzen für das, was irgendwie gerade notwendig ist, oder dauerhaft zu entsalzen, um diese Stauseen aufzufüllen. Ich glaube, es ist billiger, dass, wenn du das Wasser jetzt schon irgendwo in der Nähe von Palma oder Calaratiara entsalzt, das dann direkt sozusagen zu verwenden und nicht irgendwie noch in den Stausee vorzuspeichern. Aber ich glaube, solche Lösungen werden halt relevanter. Weil die Klimaeffekte werden ja groß. Ich meine, wir nehmen diesen Podcast auf zu einer Zeit, wo der Wirbelsturm immer noch über der Karibik da schwebt, was ja in der Stärke ja auch ein Ergebnis des Klimawandels ist, unabhängig jetzt davon, wie stark das jetzt von Menschenhand getrieben wird. Wenn du jetzt in der Lage bist, Systeme anzubieten, die das für die Leute dort irgendwie mitigieren, sozusagen, keine Ahnung, was das für Lösungen dann sind. Irgendwelche, wenn du jetzt derjenige bist, der vor Ort hunderte aufblasbare Decathlon-Zelte hat, damit die Leute, die ihr Haus verloren haben, da wohnen können. Hinter all diesen Dingen sozusagen steckt am Ende sozusagen für die Leute, die es vor Ort machen, halt auch ein Geschäftsmodell. Das wird nicht durch Hilfsleistungen aus der globalen Gemeinschaft abgedeckt werden können. Also
ich denk schon, unternehmerisch für die Energiezone gedacht, brauchen wir eine Wasserzone. Ein Wasserzonen-Subgenre
als Teil. Ja, ich bin ja mal ein bisschen hin und her gerissen, weil jetzt, wo die Welt ja wärmer wird und die Luft ja mehr Wasser aufnehmen kann und der Regen kommt dann quasi fokussiert darunter, aber dann nicht mehr so gleich verteilt, sondern irgendwie zu ungünstigen Zeitpunkt über Österreich, was dann sofort zu... ich denke schon, dass man das in irgendeiner Form mitigieren kann. Da wäre es aber mal spannend, Leute zu interviewen aus der Wasserwirtschaft, die sich darüber Gedanken machen. Also irgendjemand, der Stauseen in Österreich plant, der weiß wahrscheinlich schon mehr als derjenige, der Stauseen in Brandenburg plant, die geografisch nicht so einfach anzulegen sind. Das wäre schon mal spannend zu sehen, wie die auf das Thema Wetter und Niederschlag schauen und Entsalzungsanlagen, also wenn es da jemand gibt. Unter den Hörern würde ich mir das gerne
anhören.
Also, und wie gesagt, das Problem können wir in Europa, glaube ich, sozusagen relativ gut mitigieren, wenn wir das mit erneuerbaren Energien betreiben und nicht irgendwie mit LNG aus Katar oder USA. Andere Regionen dieser Welt haben das Problem halt noch viel krasser, sozusagen. Da wird sich das dann zeigen. Wie jetzt zum Beispiel in der Karibik. Also sagen wir mal, dass der Zweitwohnsitz auf Jamaika ist halt unattraktiver geworden in den letzten 10 Jahren.
Hast du dir mal ins Auge gefasst? Ich habe zwei Themen noch. Der eine ist sozusagen KI und Stromhunger. Und das zweite ist Spionage und AfD.
Dann würde ich aber, bevor du die zwei machst, mache ich noch ein ganz kurzes, schnelles Thema. Ja. Wir haben ja vor, als wir angefangen haben mit Energiezone, haben wir immer bei, ich glaube, Netto Online die Preise der Balkonkraftwerksanlagen verfolgt. Und ich meine, als wir aufgenommen haben, so vor das letzte Mal, als wir gesprochen haben, vielleicht vom Jahr, da musste man ungefähr so 1.500 Euro zahlen für ein Balkonkraftwerk mit Speicher. Ne?
Ja. Und, jetzt hast du so ein Komplettset von Zendure geschickt.
Genau, es gibt ich gucke immer durch bei MyDeals, was ist denn da irgendwie drin? Jetzt kann man quasi mittlerweile 4 Solarplatten, also ist da so ein ungefähr 1800 kW oder 1,8 kW Peak Kraftwerk mit Wechselrichter und 1,9 kWh Speicher kriegt man jetzt schon für 799 Euro. Das ist unfassbar, wenn du das quasi im Haus sinnvoll einsetzen kannst. Du jetzt keine andere Solaranlage hast und diesen Speicher irgendwie nutzt, dann zahlt sich das wahrscheinlich schon innerhalb eines Jahres ab, in dieser Größenordnung. Das ist unfassbar günstig geworden.
Das ist eine absolute Kampfansage.
Ist absurd. Also jeder, der es noch nicht hat, und klar, du brauchst, also jemand, der noch kein Balkonkraftwerk installiert hat, diese Module sind viel zu groß für die meisten Balkone. Also sind ja 1,20 Meter mal 1,70 Meter, also riesige, sieht es fast so groß wie eine Tür. Ne, eine Tür in der Wohnung. Davon 4 Stück am Balkon zu hängen, da braucht man schon einen sehr großen Balkon. Aber jeder, der irgendwie noch einen Fahrradschuppen hat, irgendein Carport, wo er die irgendwie drauflegt, das ist ein totaler No-Brainer geworden. Das wollte ich dir nochmal loswerden. Also 800 Euro für ein 1,7 kW Peak Balkonkraftwerk mit fast 2 Kilowattstunden Speicher mit guten Komponenten.
Das ist echt,
das ist crazy. Es ist einfach crazy. Also wenn ihr euren Eltern was Gutes tun wollt, die irgendwo in Schwerin in ihrem Gartenhaus darüber sozusagen sich ärgern, dass das Atomkraftwerk abgerissen wurde, dann ist es so ein Deal.
Ja, also was kommt da raus? Da kommen irgendwie 1500 Kilowattstunden raus oder so, ne?
Also perfekt ausgerichtet, eher im Süden Deutschland, kannst du wahrscheinlich so 2000 Kilowattstunden da rausnehmen übers Jahr. Mit der Batterie kannst du das natürlich gut auch verteilen in deinem Haus.
Und wenn du so, genau, sagen wir mal irgendwie so Eigenverbrauch irgendwie so 50%, 60%, 70% oder so, dann nehmen wir deinen Strompreis, die, was hast du bei Montana gesehen? 24 Cent? Dann kriegst du, ja, naja, das sind dann so 200-300 Euro, oder? Kriegt man dann sozusagen pro Jahr, kann man da sparen. Und dann bist du,
ich glaube, den Eigenverbrauch sozusagen kannst du natürlich höher machen. Und dann ist es ja auch so, dass noch ein Großteil der Haushalte in Deutschland noch so einen Ferraris-Zähler haben. Also dieser Zähler, wo sich dieses kleine Ding dreht. Und die drehen
dann 100% ein.
Dann ist es quasi wie so eine Batterie, so eine Netzbatterie. Dann hast du quasi, kannst du 100% Eigenverbrauch. Aber nehmen wir mal zum einfachen Rechnen, 2000 Kilowattstunden, sozusagen, weil du das Haus irgendwie, du hast einen Ferraris-Zähler und machst die Waschmaschine immer mittags an, dann bekommen wir bei 25 Cent 500 Euro raus.
Okay.
Krass. Aber die meisten haben ja noch einen Strompreis für 35 Cent. Dann ist es quasi schon im ersten Jahr. Also gut, vielleicht braucht man 2 Jahre dafür, aber sozusagen 2 Jahre Amortisation ist schon, das ist schon total geil. Also ich finde es absurd billig. Danke, China.
Uns macht insbesondere mehr Sinn, wenn jetzt aus irgendeinem Grund, so wie in den USA teilweise auch schon, die Strompreise durch die Decke gehen, weil KI halt so einen unstillbaren Stromhunger hat. Du hast mir einen Artikel geschickt, der ist auch schon wieder ein paar Wochen her, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber es gab so einen Bloomberg, einen großen Bloomberg-Artikel. Ja. AI Data Centers are sending power bills soaring. Also so die ganzen Rechenzentren für KI in den USA treiben die Stromnachfrage und damit halt auch dann die Rechnung für diejenigen, die da in der Nähe sind. Und das ist ein reales Problem, also keine Zukunftsmusik oder so. Also in Deutschland brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir dahinter auf den Trichter kommen, dass wir auch irgendwie Datencenter, Rechenzentren bauen müssen und so. Aber da gibt's Fälle, die schreiben von dass dann der Strommarktpreis in der Nähe, weil die so Locational Marginal Pricing haben, irgendwie 200-300% in 5 Jahren gestiegen ist. Und das wird direkt an die Verbraucher da weitergegeben. Und so der Artikel ist halt auch so ein bisschen so diese soziale Dimension. Startet mit einer Geschichte von so einem blinden Mann, der von Sozialhilfe lebt und dann eine Stromrechnung irgendwie fast verdoppelt und so. Und die Brisanz dessen ist natürlich, es gibt irgendwie den Tech-Boom und es gibt den KI-Boom und da gibt es Kosten, die da dranhängen und die werden aber über den Strommarkt, über dieses Locational Margin Pricing dann wie so sozialisiert, ne? Weil diejenigen, also sozusagen die günstige Strompreise bekommen insgesamt, aber gleichzeitig die anderen, die das sozusagen mitfinanzieren. Hast du den noch auf dem Schirm, diesen Artikel?
Ja, habe ich auf dem Schirm. Und ich frage mich aber, also klar, diese Sozialisierung der Strom sozusagen oder die Sozialisierung der Kosten ist natürlich super problematisch. Aber in den USA sind die Stromkosten da sehr, sehr günstig. Wir reden ja über Bruttostrompreise unter 10 Cent pro Kilowattstunde. Und B, müsste es eigentlich bald soweit sein, dass sich für die großen Datencenter-Betreiber es lohnt, halt selber die Stromerzeugungsanlagen zu bauen. Ne? Momentan, ich glaube, es schwirrt ja auch gerade so eine Skizze über das neue Atomkraftwerk irgendwie des Facebook-Datencenters durch die Gegend, was dann 2040 irgendwie gebaut werden soll oder fertig sein soll. Aber durch diese, wenn man jetzt mal ausreichend viele Balkonsolarkraftwerke zusammenbaut und da wirklich in Arizona so das in die Wüste hämmert, dann kommst du damit schon einen großen Teil des Jahres über die Runden, musst dann vielleicht nochmal für 3-4 Wochen einen Gasgenerator anschmeißen. Der ist dann teuer für diese 3 Wochen, aber es ich gehe davon aus, dass der nächste Schritt ist, dass weniger diese neuen Datencenter einfach angebunden werden als öffentliches Stromnetz und die sich ihre Stromversorgung, insbesondere in den warmen Regionen der USA, und da gibt es ja ausreichend viele, sozusagen bauen sich selber halt diese Solarfelder auf. Und das können sie ja von China lernen. Die haben jetzt ja, ich hätte ja auch nochmal einen Screenshot geteilt, haben ja, was bauen die mittlerweile? 100 Gigawatt?
Ach, stimmt.
300. Gigawatt. Kapazität, sozusagen, die, also also Leistung zu im Jahr sind jetzt irgendwie bei 300 Gigawatt. Also absurde Größenordnung, weil die Module halt so billig geworden, sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch für Datencenter in den USA lohnt, und dann brauchen sie gar keinen Zugang mehr zum öffentlichen Stromnetz, sondern produzieren das selber. Und das Stromnetz in den USA ist natürlich, das ist halt deutlich schwächer ausgelegt als in Deutschland. Wir haben ja Teile des Netzgebietes, die sich ja abgekoppelt haben, zum Beispiel Texas, ne, ist ja gar nicht an den restlichen Bundesstaaten, an den Bundesstaaten mit dran. Aber es wird sicherlich nicht dazu führen, dass Big Tech beliebter wird in den USA.
Ja, das glaube ich auch. Und also ich meine, ich hatte ja das Glück, ich war auf so einer Konferenz hier in Berlin im Frühjahr, im Mai oder so, Deep Tech Momentum hieß die, und da war der Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google, der hat eine Keynote gemacht, und dann habe ich ihn auch gefragt, habe ich hier, glaube ich, auch schon meine Energiezone in einem Monthly irgendwie berichtet oder so, aber da ging es auch drum, ich habe natürlich aus der Perspektive der ONU-Kunden gefragt, würde er erwarten, dass wir uns jetzt ganz stark abhedgen müssen und ganz viel voreinkaufen müssen, weil hier die Stromnachfrage auch hochgeht und deswegen die Preise hochgehen und so weiter. Und da meinte er, nee, eigentlich, er sieht ja sozusagen Datencenter-Zubau für Europa nicht in Zentraleuropa, sondern eher so an den Rändern, auch vielleicht EMEA, also genau, aber also der ist halt auch bei irgendwelchen Congress-Hearings auch immer so, ja, wir brauchen viel mehr Kapazität, die sprechen von den von dieser Electron Gap, um halt irgendwie mit China mithalten zu können und ihre Modelle zu schneller trainieren zu können und so weiter. Und da passt eigentlich dieser CNBC-Artikel, den ich dir geschickt hatte, auch mit dazu, weil OpenAI fordert jetzt von der US-Regierung auch, dass wir den jährlichen Zubau von Gestehungskapazitäten massiv erhöhen und im KI-Rennen mithalten zu können. Und das Zitat des Monats, Electrons are the new oil. ein bisschen abgedroschene.
Das kommt von Sam Altman.
Genau.
Aber er liegt wahrscheinlich, wie stark China zubaut und wie viel effizienter China zubaut. Und vielleicht das nochmal ganz wichtig für die Leute, die jetzt nicht so drin sind in diesem KI-Game. Es gibt ja so zwei Bereiche. Einmal die Datencenter, die dafür da sind, die bestehenden Modelle anzuwenden. Ja, also wenn ihr jetzt quasi ChatGPT nutzt sozusagen, dann wird ja da quasi ein Modell betrieben. Wofür halt sehr große Datencenter gebraucht werden, ist, Modelle zu trainieren. Genau. Und wovor diese ganzen amerikanischen Anbieter Angst haben, ist, dass China das jetzt so effizient macht, so günstig macht, mittlerweile ja auch ein bisschen unabhängiger sind in dem Bereich Chip, dass die viel besser und schneller Modelle trainieren und dann das nächste DeepSeek einfach deutlich bessere Ergebnisse bringt als ChatGPT, und die Kundenbindung sozusagen wandert ja sofort zum besseren Modell. Und davor haben die halt Angst, und dafür brauchen sie halt günstige Energie, und interessanterweise holt China sich ja die Energie vor allem aus Solar. Eine Energieform, die jetzt in den USA natürlich unter die Rede gekommen ist mit Donald Trump. Also sie schießen sich da quasi mehrfach in das bereits angeschossene Knie. Das verfolge ich sozusagen von außen doch mit einem sozusagen gewissen sozusagen Lächeln. Aber daher kommt, glaube ich, diese Forderung
Ja, aber die Dimensionen sind halt krass. Die fordern 100 GW pro Jahr zu. Also es ist halt so, der Eric hatte 90 GW bei 2027 oder so gesagt. Und jetzt, also es ist halt wirklich so, es nimmt an Fahrt auf.
Aber ist es nicht interessant, dass dann das KI-Rennen wahrscheinlich dazu führt, dass die USA doch noch den richtigen Pfad in der Energiewende einschlagen? Ja. Weil es die einzige Möglichkeit ist, so schnell an so viel so günstig.
Ja, alles ausbauen, inklusive auch dann erneuerbaren. Ja,
ja, aber gut, Atomkraftwerke brauchen ja auch in den USA dann, auch wenn es jetzt die allerneuesten, geilsten und ohne irgendwelche Auflagen gebauten
Werke auch länger.
10 Jahre. So dieses KI-Rennen findet jetzt in den nächsten 5 Jahren statt. Das heißt, Atomkraft wird keine Rolle spielen. Gas ist am Ende auch keine unlimitiert verfügbare Ressource. Außerdem wollen sie. Ist das nicht gerade der Deal, mit dem Donald Trump durch die Lande läuft, dass jetzt irgendwie alle Südkorea, Deutschland, Europa müssen jetzt ganz viel Gas und Öl kaufen in den nächsten 20 Jahren? Das brauchen sie jetzt ja selber für ihre Kraftwerke. Das heißt, sie müssen, damit sie überhaupt Gas und Öl verkaufen können, mehr Erneuerbare einsetzen. Ist doch eigentlich ganz geil. Es läuft auch in die richtige Richtung. Hat sozusagen die Wirtschaft gewinnt. Und das ist, wie gesagt, dann nehme ich nochmal Philipp Schröders Zitat, dass 2024 der Kipppunkt der Energiewende war. Ist jetzt einfach so billig geworden mit Solar und Batterien, das setzt sich von ganz alleine durch. Da muss man gar nicht mehr groß lobbyieren.
Ja, sieht Leon anders, aber genau, wollen wir hoffen, dass die Dynamik in die richtige... Ja. Letzter Punkt, Alex, wir sprechen hier schon fast eine Stunde, ich mach den noch schnell.
Ja, das liegt aber an meinen MyDeals-Recherchen.
die alte Bedrohung und AfD, Spionage und Sicherheit von unserer Infrastruktur. Also wenn jetzt Elektronen das neue Öl sind, dann ist die Kontrolle und die Sicherheit der dazugehörigen Infrastruktur irgendwie eine Frage von nationaler Sicherheit, würde ich sagen. Und das bringt uns zu so einer, ja, ich finde schon ziemlich beunruhigende Entwicklung hier in Deutschland. Der Tagesspiegel hat, und ich glaube, im Handelsblatt habe ich auch irgendwas gesehen, berichtet über den Verdacht, dass die AfD parlamentarische Anfragen gezielt nutzt, um sensible Daten über unsere kritische Energieinfrastruktur auszuspähen. Möglicherweise für, wen wohl, Moskau, Russland und so weiter. Und der Vorwurf ist ziemlich konkret. Also es geht um die allgemeinen Anfragen. Die AfD fragt gezielt nach so den verwundbarsten Punkten des Systems. Also das ist nicht, könnte man unter nicht mehr ganz so normales Oppositionsverhalten verbuchen. Also zum Beispiel, was sind die Fragen, die gefragt werden? Welche schwarzstaatfähigen Kraftwerke haben wir? Also Namen, Ort, Leistung, so ein bisschen so die Kronjuwelen der Netzstabilität. Wer die kennt, hat natürlich dann irgendwie auch eine Zielliste für Sabotageakte und um so einen Blackout natürlich maximal zu verlängern. Dann so Sicherheitsanforderungen für die LNG-Terminals. Wer die Details kennt, weiß genau, wie er da die Schutzmaßnahmen umgehen kann. Dann Notstromaggregate, die Frage nach Anzahl, Ort und Laufzeit. Zielt eigentlich, also kann man, ist natürlich, wenn man es gut, also sozusagen wohlwollend ausgelegt, könnte man natürlich sagen, die sorgen sich einfach nur darum, dass unsere Verteidigungslinien sozusagen gut genug dimensioniert sind für einen flächendeckenden Stromausfall.
Um da quasi eine Lanze für die AfD zu brechen. Für China recherchieren sie nicht, weil China ist ja in Form von der installierten Anzahl an Wechselrichtern schon so stark in unserem Stromnetz integriert. Die wissen ganz genau, wie es sozusagen um die Abhängigkeiten und Schwarzstadtfähigkeit geht. Aber es ist ein bisschen plump, diese Anfragen, finde ich, sozusagen von der. Aber sie haben recht, aber auch da kann man ganz klar sagen, je mehr schwarzstadtfähige Kraftwerke wir haben, je mehr Netzkapazität wir auch bereithalten, um dann sozusagen die von unten wieder hochzufahren, die Netze. Aktuell haben wir in Deutschland ja keine Antwort, wenn große 380 kV-Leitungen ausfallen und man wirklich sozusagen das Netz ins Schwanken kommt in bestimmten Regionen.
Ja.
Ich glaube, dafür braucht man gar nicht so eine Anfrage. Dafür reicht so ein bisschen Energie zuhören. Auf und aus. Aber
Ich finde es schon, es hat einen krassen Geschmack. Also so sozusagen, wenn du dann, und dann hat man irgendwie nach so Rechenzentren, Notstromversorgung und georedundanter Datenhaltung von Ministerien gefragt. So,
Ja, und aber ich zum Beispiel, wenn ich jetzt quasi der russische Finanzier der AfD bin, dann wäre ich ja total wütend auf die AfD, dass sie es einfach so stupide und plump in Anfragen umwandelt und es nicht ein bisschen verstecken hinter einer vielleicht smarten Resilienzdiskussion. Sozusagen, da wird sich jetzt Moskau wahrscheinlich auch an die Stirn fassen und sagen, wie dumm sind unsere Spionagepartner von der AfD eigentlich. Aber gut, es ist ja jetzt auch anderen Leuten aufgefallen. Ich glaube, also vor allem sozusagen die anderen Regierungsparteien, die sind ja nicht doof. Die werden das sozusagen, riechen das schon irgendwie so ein, riechen das schon ein bisschen. Und am Ende ist es erstmal Vermutung. Aber dass das Thema aufkommt und damit auch diese Forderung nach mehr Resilienz, mehr Sparstaatfähigkeit, mehr unabhängigen Netzen, weniger Versorgungsabhängigkeit von Russland, USA, Katar, das finde ich schon wichtig. Also diese Diskussion finde ich wichtig, sozusagen, das hat vielleicht auch was Positives von sozusagen, da bringt diese AfD-Anfrage auch was Positives
an. Ja, ist halt Resilienz einfach, und Sicherheit. Ist irgendwie
ansonsten aber extrem dümmlich gestellt, die Frage.
Es ist ein guter Abschluss, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas auf ein bisschen Leichteres oder?
Ja, ich frage mich jetzt, wo ich auf diesem Balkonsolaranlagenangebot so rumdenke, würde ich natürlich gerne die Balkonsolaranlage, die ich bei meinen Eltern vor 2 Jahren installiert habe, die jetzt ja schon sich abgeschrieben hat, da frage ich mich, ist dafür einen guten Zweitmarkt? Kann man quasi eine bestehende Balkonsolaranlage dann nochmal günstig verkaufen, damit man sich jetzt upgraden kann? Muss ich mal überlegen. Aber die haben noch so einen Ferraris-Zähler. Also die ist angemeldet, aber der Stromversorger tauscht den Zähler nicht. Die brauchen jetzt die Batterie nicht, weil für die ist ja die Batterie das Netz. Also ist technisch sicherlich falsch und unfair, wenn man das weil man damit natürlich die Netzkosten umlegt auf andere.
Aus Mikroperspektive.
Aber ich versuche hier natürlich sozusagen das normale Verhalten eines Stromkonsumenten zu simulieren. Ich möchte jetzt hier nicht vor allem im Gehorsam die Batterie kaufen.
Gut, dann halten wir Ausschau auf eBay Kleinanzeigen, was bei euch in der Region an Speichern quasi auf den Markt gespielt wird. Und ansonsten danke Alex, Spaß gemacht. Guten Start in den November und dann spätestens Ende November, Anfang Dezember nächsten Monat, oder?
Machen wir so. Ciao.